Seit mehr als 80 Jahren wissen die Physiker, dass es sie gibt. In den 30er Jahren beobachtete der Schweizer Astronom Fritz Zwicky, dass die Bewegungen der Galaxien im sogenannten Komahaufen sich nicht durch die Anziehungskraft der sichtbaren Materie erklären lassen. Nur etwa 4% macht im Universum der Masseanteil der uns vertrauten sichtbaren Materie aus. 73% sind dunkle Energie und 23% dunkle Materie. Bisher beruht dieses kosmologische Modell allerdings nur auf komplizierten Berechnungen, der experimentelle Beweis fehlt. Nach der Entdeckung des Higgs-Teilchens ist die Suche nach der dunklen Materie jetzt ein wissenschaftliches Großprojekt der Physik. Auf mehreren ganz unterschiedlichen Wegen wird nach ihr gefahndet. Ein Team junger Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie sucht mit einem selbstentwickelten Detektor auf der ISS-Raumstation nach Spuren der dunklen Materie in der kosmischen Strahlung. Der Wissenschaftsjournalist Stefan Fuchs hat für Radio KIT mit der Gruppenleiterin Frau Dr. Iris Gebauer gesprochen.
Das ist ein großes Thema der Physik, der experimentellen Physik, aber der Physik im Allgemeinen, der Elementarteilchenphysik auch. Diese Frage, was hat's denn mit dieser kosmischen Strahlung auf sich? Was erzählt sie uns denn über das Universum? Wir sollten vielleicht zu Beginn einfach mal diesen Begriff der kosmischen Strahlung erklären.
Dieser Begriff, der klingt zunächst vielleicht mal ein bisschen esoterisch. Unter der kosmischen Strahlung verstehen wir aber eigentlich nur hochenergetische Protonen und auch schwerere Kerne, die in Supernova-Explosionen entstanden sind. Gegen Ende des Lebenszyklus eines Sterns gibt es diese bekannte Supernova, da kollabieren ab einer bestimmten Masse die Sonnen und es bilden sich nach dem Kollaps Schockfronten, ja, die sich von diesem ursprünglichen Stern entfernen. Und in diesen Schockfronten wird Material beschleunigt, da werden Protonen beschleunigt, nicht auch Elektronen, auch schwerere Kerne bis rauf nach Nickel. Und nach einigen Jahren können diese Teilchen dann diese Beschleunigungsregion verlassen. Die beginnen im interstellaren Medium dann mit magnetischen Turbulenzen zu streuen. Die wechselwirken mit dem Gas, die wechselwirken mit dem Sternlicht in unserer Galaxie. Und ein Teil dieser Strahlung, den können wir dann nach diesem Transportweg hier am Ort der Erde nachweisen mit Detektoren. Zum Beispiel im Weltraum mit Ballonexperimenten oder bei ganz hohen Energien mit großen Luftschauerexperimenten auf dem Erdboden.
Positronen, also Elektronen kennt man noch, aber Positronen, was sind das für Teilchen?
Positronen sind das zugehörige Antiteilchen zum Elektron. Diese Positronen, die werden in der primären kosmischen Strahlung, also von unseren Quellen, von den Supernovas, werden die nicht erzeugt, sondern das sind Teilchen, die werden auf dem Transportweg erzeugt. Stellen Sie sich vor, wir haben Proton aus so einer Supernova bei hohen Energien, 100 GeV. Das fliegt irgendwann mal in eine Gaswolke rein und nach mehreren Durchgängen durch eine Gaswolke ist dann die Wahrscheinlichkeit hoch genug, dass wir eine Wechselwirkung haben und in diesen Wechselwirkungen mit dem Gas entstehen geladene Pionen, aus denen dann Positronen und Elektronen stammen.
Das heißt, es entsteht durch Kollisionen von Teilchen?
Es entsteht durch Kollisionen von primären Teilchen der kosmischen Strahlung mit dem Gas in unserer Galaxie. Genau, das sind sogenannte Sekundärteilchen. Das macht die Positronen auch für die Suche nach dunkler Materie so besonders. Anders als zum Beispiel Elektronen, die direkt aus den Supernovas kommen, die also die normale Materie aus unserer Galaxie bilden, sind die Positronen nicht so häufig. Also es sind nur sehr wenig abundant, weil sie einfach diese Sekundärteilchen zu den Protonen oder auch zu Helium sind. Und das bedeutet, wenn es in der kosmischen Strahlung ein Signal aus der Annihilation der dunklen Materie gibt, ich erkläre Ihnen gleich nochmal, was die dunkle Materie ist.
Aber ja, vor allem, was die Annihilation ist, das heißt die Vernichtung.
Richtig, genau. Unter Annihilation verstehen wir die paarweise Vernichtung von Teilchen. Das passiert zum Beispiel auch mit Elektronen und Positronen. Wie ich erwähnt habe, ist das Positron das Antiteilchen zum Elektron. Ist genau das gleiche wie das Elektron, außer die elektrische Ladung hat ein anderes Vorzeichen. Und wenn wir jetzt bei niedrigen Energien ein Elektron und ein Positron nah beieinander haben, dann zerstrahlen die sich, die Paar vernichten sich und in diesem Prozess wird Energie frei, die in andere Teilchen, in Photonen umgewandelt wird. Und mit der dunklen Materie ist es genauso, wenn dunkle Materie ein thermisches Relikt aus dem frühen Universum ist, dann muss sie annihilieren oder zerfallen und in diesem Zerstrahlungsprozess, in diesem Paarvernichtungsprozess entstehen dann ganz normale Standardmodellteilchen. Also Elektronen, Positronen, Protonen, Antiprotonen, auch Photonen und Neutrinos. Und Die Positronen sind für uns deshalb interessant, weil sie eben in der normalen kosmischen Strahlung wenig abundant sind, also nicht so häufig vorkommen. Sie kommen also nicht direkt aus den Quellen, sondern müssen in der Galaxie in Wechselwirkung von primären Teilchen der kosmischen Strahlung mit dem Gas erzeugt werden. Und wenn es ein Signal der dunklen Materie in der kosmischen Strahlung gibt, dann würde man dahin gucken, wo die kosmische Strahlung einen schwachen Hintergrund liefert. Ja, also die Positronen wären ein Fenster für uns für ein mögliches Signal der dunklen Materie.
Wie kann man sowas messen? Wie kann man Positronen messen? Sie haben ja gesagt, man muss da unter Umständen in große Höhen gehen, um die zu messen. Wie sieht das Messinstrument, also der Detektor aus, an dem Sie ja auch hier gebastelt haben, wenn ich das recht verstanden habe?
Lustigerweise ist das Positron an sich ursprünglich in der kosmischen Strahlung entdeckt worden. Zu Beginn dieses Jahrhunderts von Anderson, da gab es einen Nobelpreis für, der hat das Teilchen in der Höhenstrahlung auf Deutsch, in der Höhenstrahlung entdeckt. Und wie wir das heute messen, ist abhängig vom Energiebereich, auf den wir gucken. Die kosmische Strahlung deckt mehrere Zehnerpotenzen in der Energie ab. Das beginnt bei Energien von unterhalb von 1 GeV und geht bis zu höchsten Energien, also bis zu extragalaktischen Energien. Für die niedrigsten Energien kann man sich leicht vorstellen, um da ein Teilchen zu messen, kann der Detektor relativ klein sein. Ja, also um die Energie eines nicht so hochenergetischen Teilchens zu absorbieren, vollständig zu messen in einer Art Kalorimeter, kann der Detektor klein sein. Und das bedeutet für uns, wir können hier direkt die kosmische Strahlung außerhalb unserer Erdatmosphäre messen, zum Beispiel mit Detektoren im Weltraum. Der Detektor, an dem wir hier in Karlsruhe mitgearbeitet haben, ist das Alphamagnetische Spektrometer auf der Internationalen Raumstation. Dieser Detektor ist jetzt der größte und leistungsfähigste und präziseste seiner Art, dadurch, dass wir halt diese Bordversorgung, die Stromversorgung von der ISS mitbenutzen dürfen, von der Internationalen Raumstation mitbenutzen dürfen. Wir haben mehrere Subdetektoren. Ein Kerninstrument für uns ist der Tracker, das ist ein Spurdetektor. Da haben wir einen Magneten und mehrere Detektorebenen, mit denen wir die Spur des Teilchens nachmessen. Und abhängig von der Ladung und von der Energie des Magneten wird das Teilchen auf Kreisbahnen mit verschiedenen Radien gezwungen. Und diese Radien, die messen wir nach und bestimmen daraus die Ladung und den Impuls, die Energie des Teilchens. Und für die Messung von Positronen und Elektronen sind da noch zwei andere Detektoren ganz besonders zur Identifikation wichtig. Das ist auf der einen Seite das elektromagnetische Kalorimeter, in dem wir die Energie von diesen Leptonen, also von Elektronen und Positronen, bestimmen können über einen Schauer, der sich da bildet. Also da werden dann in Wechselwirkung Photonen erzeugt und aus den Photonen wieder Elektronen und Positronen. Und der Übergangsstrahlungsdetektor, das ist ein Detektor, der ist ganz oben auf dem Experiment drauf. Das ist der erste Detektor, der von den Teilchen passiert wird. Und dieser Detektor ist von Karlsruhe mitgebaut worden. Der deutsche Beitrag zu AMS war der Übergangsstrahlungsdetektor. Und da haben wir zusammen, Kollegen von der RWTH Aachen, haben sich um das Gassystem gekümmert und Karlsruhe war für die Elektronik, für die Ausleseelektronik verantwortlich. Das ist seit 2001 oder 2002 wurde hier in Karlsruhe daran gearbeitet.
Die Messung läuft jetzt schon eine Weile, da gibt es also jetzt erste Ergebnisse. Was kann man über diese ersten Ergebnisse sagen? Es gibt einen unerwarteten Unterschied zwischen dem, was Positronen und was Elektronen betrifft. Das heißt, eine Zunahme von Positronen, habe ich gelesen.
Zunächst mal muss man sagen, dass wir gar nicht die Ersten waren, die diese Zunahme von Positronen gemessen haben. Das wurde das erste Mal vom Parmala-Experiment gemessen. Das ist ebenfalls ein Experiment im Weltraum, ein Satellitendetektor, ein Detektor auf einem Satelliten. Und Parmala hat 2008 erstmalig einen überraschenden Anstieg im Verhältnis der Positronen im Gesamtfluss an Positronen und Elektronen nachgemessen. Also wenn man sich anguckt, von allen Positronen und Elektronen, wie viele Positronen haben wir dabei, das als Funktion der Energie, da wurde ein überraschender Anstieg gemessen. Und der ist deshalb überraschend, weil wir aus Transportmodellen, also aus unseren Modellen darüber, wie sich die kosmische Strahlung von den Supernovas, von den Quellen durch die Galaxie, durch das interstellare Medium zur Erde bewegt, deutlich weniger hochenergetische Positronen erwarten. Tatsächlich erwarten wir aus unseren Transportmodellen einen abfallenden Verlauf dieses Positronenanteils. Was Parmala beobachtet hat, war ein Anstieg. Das war neu. Ich war tatsächlich auf der Konferenz, auf der die das erste Mal vorgestellt haben. Und am Abend, bevor das gezeigt wurde, hatte mir der Sprecher dann diesen Plot gezeigt. Und alle Leute, auch die um mich herum standen, sagten, das ist dunkle Materie. Und andere sagten, das sind Pulsare, das wissen wir doch. Schon in den 70ern ist das vorgeschlagen worden. Und tatsächlich sind wir heute keinen Schritt weiter. Also das sind immer noch die beiden Hypothesen, die im Raum stehen. Dunkle Materie und Pulsare. Und nun, wir erwarten von den Modellen eben einen abfallenden Verlauf. Wir beobachten einen ansteigenden Verlauf oberhalb einer bestimmten Energie, oberhalb von 7 GeV. Das war 2008 Pamela und AMS hat das jetzt nochmal mit deutlich höherer Präzision nachgemessen und vor allen Dingen den Energiebereich ausgedehnt. Ich persönlich halte Pulsare oder astrophysikalische Quellen für eine sehr vielversprechende Erklärung für unser Signal. Ja. Ich denke, dass wir in der Lage sein werden, auch wenn es eine sehr schwierige Messung sein wird, mit AMS diese Richtungsinformation nachzumessen, ich denke, dass wir in der Lage sein werden, die Pulsare zu sehen oder sie ganz klar auszuschließen mit diesem Detektor. Und der Schlüssel dazu wird, denke ich, in der Richtungsinformation des hochenergetischen Positronenflusses liegen. Also wir werden so eine Art Astronomie mit Positronen machen können.